Gut, lasst uns den Text von heute aufschlagen in Philipper 2 und die Verse 25 bis 30 zusammen lesen. Da sagt Paulus: Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis über die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir brauchen deine Weisheit, deshalb schlagen wir dein Wort auf. Danke dafür, dass du uns alles gibst, was wir zum Leben brauchen. Herr, danke für dein eigenes Vorbild, Herr Jesus Christus. Danke aber auch für die vielen Personen und Menschen, die du uns zeigst in deinem Wort, die vorbildliche Haltung besitzen, deren Glaube durch die Liebe wirksam geworden ist. O Herr, das wünschen wir uns heute auch, dass wir genau so handeln, dass wir genau diese Haltung, die Haltung eines Epaphroditus haben, der dich imitiert hat, der die Gesinnung des Christus hatte. Und so preisen wir dich und bitten dich, sprich du durch dein wunderbares Wort zu uns. Veränder du uns durch dein Wort und Kraft deines Wortes, nicht durch Menschenwort, sondern durch das, was du denkst und sagst. Das bitte ich zu deiner Verherrlichung und um deines Namens willen. Amen. Ja, in diesem Abschnitt sehen wir wirklich vorbildliche Haltungen. Haltung ist sehr selten ein Plural. Aber ich wollte mal ein anderes Wort nehmen, anstatt immer nur Einstellung zu nehmen. Dann werdet ihr vielleicht wach bleiben. Mehrere Haltungen, also vorbildliche Haltung einer Person wollen wir uns ansehen, dessen Glaube im Hintergrund wirksam ist. Und zwar durch die Liebe. Dieser Epaphroditus war ein Mann, der nicht zu Aphrodite, der Göttin der Schönheit und der Lust und der Sexualität gehört, sondern zu einem Gott, der diese Welt gemacht hat. Und wir wollen uns als erstes anschauen, die Haltung des Mitmachens, die Haltung als erste des Mitmachens. Er machte mit. Da heißt es in Vers 25, Paulus hat es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu den Philippern zu senden. Und er bezeichnet ihn meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Nun, wir erinnern uns noch einmal, Paulus ist in Rom in der Gefangenschaft, im Hausarrest und er braucht tatsächlich Männer um sich. Und ein Grund dafür, dass er Timotheus noch nicht gesandt hatte, das haben wir beim letzten Mal gehört, war, dass er ihn brauchte, vielleicht in seinem Verhör. Er war darauf angewiesen, dass Männer um ihn herum ihm treu dienten. Und so ein Mann war auch Epaphroditus, der als Gesandter der Gemeinde aus Philippi gekommen ist, um ihm zu dienen. Wir hören gleich noch mehr davon. Hier geht es um einen Mann, den der Apostel Paulus mit mehreren Worten beschreibt. Und er nennt ihn meinen Bruder und benutzt dabei also diese intime Variante, indem er dieses besitzanzeigende Fürwort, meinen Bruder, hinzufügt. Paulus sah ihn gewissermaßen als ein Familienmitglied, ein Glied in der geistlichen Familie Gottes. Epaphroditus gehörte offensichtlich zu dem Herrn. Und unser Herr selbst schämt sich nicht, all diejenigen, die von ihm geheiligt werden, Brüder zu nennen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 2, Vers 11. Epaphroditus war ein solches Familienmitglied in der geistlichen Familie des Herrn. Und er, der Paulus, der Apostel Paulus, liebte diesen Mann. Er scherte in seinem Dienst nicht aus, wie wir das so oft in der Gemeinde von Menschen oder in der Familie von Kindern oder Ehepaaren erleben. Nein, er stand dem Apostel, dem er dienen sollte, so nah, wie es nur Familienmitglieder tun können. Paulus sah in ihm noch mehr als ein Familienmitglied. Er sah in ihm einen Mitarbeiter in der Förderung des Evangeliums. Er war voll dabei, mitzuwirken. Epaphroditus stand in seinem Dienst nicht an der Front der Öffentlichkeitsarbeit. Es ist wahrscheinlich nicht so, dass Epaphroditus rausging und öffentlich predigte. Aber das machte ihm auch gar nichts aus, dass er nicht an absoluter Front, wo jeder ihn sehen konnte, stand. Er wusste sich selbst recht einzuschätzen. Paulus mahnte schon zuvor die römischen Christen in Römerbrief Kapitel 12, Vers 3 und sagte, ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Nun, dem Epaphroditus teilte Gott ein großes Maß des Glaubens zu. Und dieser Glauben wurde durch die Liebe in seinem Leben wirksam. Und dafür musste er nicht an der Front stehen. Er musste nicht überall sichtbar sein. Epaphroditus sah seine Rolle und seine Aufgabe deutlich in dem Mitmachen, dem Mitarbeiten. Und dann sagt er auch noch den Mitkämpfen. Denn auch so nennt ihn der Apostel Paulus. Er arbeitete tatsächlich mit und betrieb nicht nur irgendein Missionstourismus, wenn ihr wisst, was das ist. Ich war selbst Missionar auf dem Feld und manchmal dachten sich so Leute, ha, den Borchmann, den besuchen wir da. Da können wir gut Urlaub machen, da werden wir mal schön uns von Christianern bekochen lassen. Und dann 3 Wochen, oh ja, richtig, wir müssen nicht mal das Hotel bezahlen. Und wirklich bei allem Wohlwollen, ja, manchmal war man froh, wenn gewisse Leute wieder weg waren. Und da haben wir das Ding-Dong-Lied gesungen. Ding-Dong, the guests are gone, die Gäste sind wieder weg. Ja, weil es dann wieder leichter war. Dieser Missionstourismus war nicht die Gesinnung des Epaphroditus. Er sah seine Rolle richtig. Er arbeitete tatsächlich mit. Er war ein Mitstreiter, wörtlich ein Kriegskamerad. Ja, und so ist der Dienst tatsächlich. Er ist ein Kampf. Wir reden deshalb auch von der Waffenrüstung, die nötig ist, um in diesem Kampf bestehen zu können. Paulus tut das im Epheserbrief Kapitel 6. Und Epaphroditus war tatsächlich ein wahrer Kriegskamerad, auf den sich Paulus absolut verlassen konnte. Er stand mit ihm in den Schlachtreihen Gottes an der Seite des großen Apostels. Er selber war auch ein Gesandter. Tatsächlich steht da ein Apostel, nicht ein Apostel Jesu Christi, aber ein Gesandter, ein Apostel der Gemeinde in Philippi. Gleich noch etwas mehr davon. Paulus nennt Epaphroditus treffenderweise ein Diener meiner Not oder Notwendigkeiten. Paulus verwendet dabei aber nicht das übliche und das uns mehr bekannte Wort Diakonos, wo wir das Wort Diakon ableiten, obwohl er sicherlich in Philippi ein Diakon gewesen war. Nein, Paulus verwendet das Wort Liturgos und er vergleicht dessen Dienst mit dem eines Priesters, angepasst an das Konzept des priesterlichen Dienstes der Philipper aus Vers 17, wo wir sehen, dass die Philipper Paulus gegenüber diese Art des Dienstes verrichteten. Da heißt es in 2 Vers 17, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens. Seht ihr, Epaphroditus war so ein Diener, der wie ein Priester diente. Paulus hebt die Mitarbeit des Epaphroditus auf ein angemessenes Niveau. Die Philipper waren Teil seines Dienstes und so wie jetzt der Bruder Mitarbeiter und Mitstreiter Epaphroditus. Schließlich war auch ein Gesandter und der Gesandte, der Apostel der treuen Gemeinde und er wird auch ein Gesandter des Apostel Paulus. Er schickt ihn nämlich wieder zurück, aber gleich noch mehr davon. Epaphroditus ließ sich auf diesen Dienst ein. Er ließ sich in die Pläne der Philipper integrieren, ohne Murren oder Bedenken. Er sagt, aber ihr könnt mich doch nicht einfach schicken. Oh nein, das geht doch überhaupt nicht. Nein, Herr, wir lesen nichts davon. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn Geschwister in der Gemeinde bei dem Mitmachen, was man von ihnen erwartet, nicht murren und einfach dabei sind und sagen, ich mache mit, ich bin dabei. Wenn Geschwister, die im Hintergrund arbeiten und kämpfen, nicht zum Anstoß werden und alles besser wissen wollen oder ausscheren, sondern gefügig und willig dabei sind und mitmachen. Ihr Lieben, das ist eine herrliche Sache. Es ist eine wunderbare Sache. So ein Mann war dieser Epaphroditus. Das Mitmachen erfordert allerdings ein sehr, sehr großes Maß an geistlicher Reife. Meistens sagen wir, ach, das ist ein Mitmacher, der tanzt nur nach der Nase. Das ist hier etwas Positives, mitzumachen, nachdem er sich bewährt hat in der Gemeinde in Philippi. Und es offenbart Demut, es offenbart Bereitschaft zur Unterordnung und Gehorsam Gott gegenüber. Ihr Lieben, als einen solchen Mann sollten alle Beteiligten diesen Epaphroditus kennenlernen. Ein Mitmacher in einer treuen Gemeinde in Philippi. Apropos Treue, nebst der Haltung des Mitmachens sehen wir auch die vorbildliche Haltung der Treue in ihm. Punkt 2, die Haltung der Treue. Epaphroditus dient und dient und dient in Treue dem Apostel im Auftrag der Gemeinde zu Philippi. Aber schon bald, ihr Lieben, schon bald, das haben wir gelesen, wird er krank. Wir wissen nicht, wie er erkrankt, aber es war so. Und trotz seiner Erkrankung bleibt er dem Apostel treu. Er unterbricht nicht den Sendungsauftrag seiner Gemeinde in Philippi. Er lässt nicht davon ab und lässt sich eine Kur verschreiben, sondern er bleibt an der Seite des Apostel Paulus. Er lässt nicht davon ab, dem Apostel Paulus Dienste zu weisen, wie wir gerade in Vers 25 gelesen haben. Epaphroditus wurde bereits als ein treuer Mann gesandt. Und ich bin mir ziemlich sicher, als ein Diakon. Als solcher, der sich bereits bestätigt hat und erwiesen hat. Durchweg ist er treu, selbst unter den schwierigsten Umständen. Treue, ihr Lieben, ist eine Angelegenheit des inneren Menschen. Es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, zu der man sich entscheiden muss. Ich werde das tun. Ich werde tun, was richtig ist. Komme, was wolle, ich werde treu bleiben. Epaphroditus hatte offenbar diese Entscheidung getroffen. Und diese Haltung der Treue wurde unter den Philippern offenbar selbst schnell erkannt. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil er ihr Gesandter war. Vers 25. Warum wurde er gesandt? Er sollte als ein Diener fungieren, der priesterlich dem Apostel Paulus seine Dienste erwies. Und das Erste, was wir wissen können, ist, dass wirklich dieser Mann, Epaphroditus, zuverlässig und treu gewesen sein muss. Denn schaut noch einmal auf den einen so gewichtigen Grund für seine Reise nach Rom. Geht mal 2 Kapitel weiter nach hinten. Philipper Kapitel 4 und Vers 18 lesen wir einen sehr gewichtigen Grund. Da heißt es in Vers 18, Paulus schreibt der Gemeinde zu Philippi, ich habe alles und habe Überfluss, ich bin völlig versorgt. Oh, dann hast du doch gar nicht nötig. Ha, achtet mal auf das nächste Wort. Seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Hier klingt wieder das Priesterliche an, ein wohlgefälliges Opfer. Epaphroditus überbrachte einen großen Geldbetrag, damit Paulus seinen Lebensunterhalt in Haft, gekettet an die Prätorianer, an diese Soldaten, trotzdem bestreiten konnte. Paulus konnte nicht, wie sonst so üblich, als Zeltmacher arbeiten. Er war in Haft. Er brauchte diese Unterstützung. Und so musste er nichts einbüßen und konnte weiterhin das Evangelium bekannt machen. Nun, um mit einer beträchtlichen Geldsumme auf den Weg nach Rom geschickt zu werden, dafür musste man vertrauenswürdig sein. Du nimmst dir nicht irgendjemanden und sagst, hey, bring mal das Geld zu dem Apostel Paulus nach Rom. Oh, ja, mache ich gerne. Und du bleibst, versackst in der nächsten Kneipe. Nein, zu groß wäre das Risiko gewesen, das finanzielle Opfer der Philipper in die Hände einer fragwürdigen Person zu geben. Die Philipper waren für ihre Freigebigkeit bekannt. Sie hatten den Dienst des Apostel Paulus von Anfang an unterstützt. Als auch keine andere Gemeinde gab, sie unterstützten diesen Dienst. Bereits in Thessalonich, schon zweimal sandten sie ihm eine finanzielle Gabe. Paulus schreibt in Kapitel 4, Vers 10, oh, ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt. Wovon? Vom Geben. Um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Die haben so viel gegeben und wir lesen auch, dass die mazedonischen Gemeinden, zu denen auch Philippi gehörte und die Thessalonicher und Beröer, dass sie so viel gaben, dass sie sogar den Boten zureden mussten, nehmt diese Gabe bitte an. Und die Boten sagten, oh, das ist viel zu viel. Und sie gaben nicht nur dieses Geld, sondern sich selbst hin. Die Philipper gaben wirklich alles, was sie hatten, bis zum äußersten Schmerzgrenze, damit das Evangelium gefördert wurde. Epaphroditus passte charakterlich sehr gut in diese treue Gemeinde. Epaphroditus hatte offenbar seine Treue im Leben dieser Gemeinde vor seiner Sendung ausreichend unter Beweis gestellt. Und so konnten sie die Gabe in seine Hände zur Überbringung geben. Er hatte treu gedient. Er war ein Bewährter in Christus. Und ihr lieben Männer, er war ein Apelles. Erinnert euch, dass Paulus den Apelles in Römer Kapitel 16 und Vers 10 grüßt und grüßen lässt, indem er ihn nennt, den in Christus Bewährten. Nicht Apollos, sondern Apelles. So ein Mensch war dieser Epaphroditus. Der Sendungsauftrag für Epaphroditus beinhaltete mehr als nur das Übergeben finanzieller Mittel. Er musste auch im Umgang mit dem Apostel sich bewähren und für alle seine Bedürfnisse, die sich durch die Haushaft ergaben, bereitstehen. Er konnte nicht sagen, oh, dieser alte Paulus, was will der jetzt schon wieder haben? Ja, er musste wirklich ein Gespür haben, mit Menschen umzugehen, mit einem Mann, der wirklich Dinge brauchte, damit das Evangelium weiter vorangetrieben konnte. Das tat Epaphroditus. Egal, welche Wege er für den Apostel zurücklegen musste, er tat es einfach. Wir sehen hier nicht, oh, was für ein Versager habt ihr mir geschickt. Er tat es. Er wird mit Empfehlung zurückgeschickt. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und er kehrte dem Paulus in schwierigen Angelegenheiten nicht den Rücken, wie einst ein Johannes Markus auf der ersten Missionsreise. Er erwies sich mit einer Haltung der Treue. Und all das sahen zuerst die Philipper in diesem Mann, der ihn offenkundig seine Treue unter Beweis gestellt hatte. Und all das konnte jetzt auch der Nutznießer Paulus erleben. Wir sehen in Epaphroditus nebst seiner vorbildlichen Haltung des Mitmachens und seiner Treue eine dritte Haltung. Und das ist die Haltung der Besorgnis. Die Haltung der Besorgnis. Nun, das ist eine angemessene Besorgnis. Wir haben ja gerade gesungen, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Hier ist eine angemessene Besorgnis. Paulus schreibt den Philippern, er hatte Verlangen nach euch allen und er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Nun, Epaphroditus hatte eine Haltung der Besorgnis. Diese Besorgnis war nicht die Sorge, dass er, die er um seiner selbst willen besaß. Er sorgte sich nicht darum, dass er vielleicht als ein Komplize des Paulus mit inhaftiert werden würde. Er sorgte sich nicht, dass er durch seinen Dienst für den Apostel Paulus im Auftrag der Philipper etwas im Leben verpassen würde. Oh, jetzt bin ich hier beschäftigt und wer weiß, was ich alles mache. Ich könnte ja an die Adria fahren. Ich könnte zum Strand fahren und baden. Oh, nein. Darum sorgte er sich nicht. Er war stets um das Wohl der anderen besorgt. Und zwar mehr als um das eigene Wohlergehen. Das zeichnete diesen Mann aus. Zunächst ließ er sich senden, um im Dienst der Philipper zu stehen und sich dabei treu dem Apostel und seinen Nöten hinzugeben. Und seine Haltung der angemessenen Besorgnis ist dabei der Motor. Und der Motor wirklich ist Liebe. Sein Glaube wird durch die Liebe in diesen Mann wirksam. Er sagt, ich gehe, ich tue das. Und ich bin besorgt darum, dass jemand etwas erleidet und ich könnte dort helfen. Seine Haltung ist die Hilfe, die Besorgnis um den anderen. Und mit dieser Haltung ließ er sich bereits schon senden. Wahrscheinlich saßen die Philipper zusammen und haben gedacht, wen könnten wir senden, dort zu dem Apostel Paulus zu gehen, um ihn zu stärken. Mensch, wir haben gehört, dass er doch einige Nöte hat. Und Epaphroditus war gleich bereit zu gehen. So stelle ich mir das vor. Ich gehe, ich gehe. Nun, wir reden hier jetzt, dass er krank wird. Epaphroditus erkrankt. Und ich meine wirklich krank. Es war nicht nur ein Schnupfen oder ich habe ein Hüsterchen oder eine Erkältung in der Art, wo ich doch einmal im Bett liegen bleiben muss oder ich habe Rückenschmerzen. Nein, 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 nein. Paulus bestätigt Vers 27, er war auch wirklich todkrank. Durch einen Boten gelangte die Nachricht seiner Erkrankung nach Philippi. Und die Information darüber löste offenbar bei den Philippern eine sehr große Bestürzung und Besorgnis ihrerseits aus. Unser Mann ist krank, todkrank. Nun, die Reaktion der Philipper über sein Wohlbefinden gelangte dann wiederum zurück nach Rom. Und Epaphroditus erfährt davon. Die Philipper machen sich Sorgen darüber. Und die Sorge der Philipper um ihren geliebten Gesandten bereitete ihnen wirklich Kummer und dieses mitfühlende Leiden brachte Epaphroditus in eine Besorgnis für seine eigenen Leute in der Heimat. Er sagt, die machen sich jetzt Sorgen um mich. Und diese Besorgnis wurde sicherlich noch größer, als Epaphroditus dann aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, des Eingreifen Gottes, wieder gesund wurde. Der dachte wahrscheinlich, die machen sich Sorgen und ich bin hier vollkommen wieder gesund. Ich bin wiederhergestellt. Das kann nicht sein. Epaphroditus wollte nicht, dass sich die Gemeinde in der Heimat um ihn unnötig Sorgen machen würde, wenn es ihm doch tatsächlich wieder gut ging. Und das Ganze offenbart eine äußerst edle, eine sehr vorbildliche Haltung. Diese Haltung der Besorgnis, des sich Kümmern um andere ist wirklich ehrenwert. Und ihr Lieben, das zeigt die Haltung des Herrn Jesus. der sich um uns kümmert und uns in seinem Wort auch alles offenbart, auch über sich selbst, damit wir nicht uns um Jesus Christus Sorgen machen. Der hat uns alles gesagt. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt also drei vorbildliche Haltungen einer Person gesehen, dessen Glaube auch im Hintergrund durch diese Liebe wirksam ist. Offenbar kannte Epaphroditus die Wahrheit aus Galater 5, Vers 6, wo es heißt, in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Sein Glaube war nicht tot. Sein Glaube hatte Werke. Dazu sind wir bestimmt. Liebe war der Motor hinter all diesen Haltungen. Und diese göttlich gelebte Liebe erweist sich in Epaphroditus. Auch bei der letzten vorbildlichen Haltung. Viertens, die Haltung der Opferbereitschaft. Nun, was steckte hinter diesen Haltungen des Epaphroditus? Eindeutig Liebe, ja. Aber ganz konkret hat er sich der Förderung der frohen Botschaft des Evangeliums verschrieben. Und er hatte klar verstanden, worauf es im Dienst wirklich ankommt. Er hatte die wahre Gesinnung Christi erfasst und sich zu eigen gemacht. Und er wusste, dass er als ein Jünger Jesu so sein musste und auch so sein wollte, wie sein Herr und Retter selbst. Er liebte Jesus. Und Jesus sagte, wenn jemand mir nachkommen will, wenn mir also jemand nachfolgen will, wir folgen heute Jesus auch nach, auch wenn er nicht physisch da ist, aber wenn jemand das will, sagt er, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das lehrte Jesus. Und offenbar kannte Epaphroditus diese Verse sehr gut. Er musste sich selbst verleugnen. Nicht das, was er wünschte, was seine Glieder, die Glieder seines Leibes ihm diktierten, seine Begierden, die auch in einem Epaphroditus immer noch wach wurden, sondern er kontrollierte das, indem er sagte, ich entscheide mich, treu zu sein, ich entscheide mich zu dieser Haltung, ich entscheide mich, opferbereit zu sein. Ihr Lieben, Nachfolge ist keine süße Theorie. Die Christusnachfolge ist nicht ein gemütlicher Spaziergang mit einem religiösen Anstrich. Die Nachfolge ist nicht eine Hinzufügung zu einem glücklichen Leben, das wir ohnehin schon führen. Nachfolge bedeutet alles. Es geht in der Nachfolge nicht darum, einmal oder zweimal in der Woche in einen Gottesdienst zu sein und die Bibelstunde oder den Hauskreis zu besuchen, um dann mit einem gefüllten und aufgeblähten Kopf nach Hause zu gehen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns nur Wissen ansammeln, sondern wir wollen dieses Wissen leben. Wir wollen das umsetzen. Liebe hat Beine. Der Glaube hat Beine. Der Glaube hat Hände. Nachfolge hat mit einer Haltung zu tun. Es ist die Haltung der Opferbereitschaft. Und wisst ihr was? Opfer schmerzen sogar manchmal sehr. Wenn man etwas gibt, nicht nur aus dem Überfluss heraus, sondern wirklich entschlossen ist zu dienen, koste es, was es wolle, dann ist es manchmal schmerzhaft. Es ist die Haltung der Opferbereitschaft, die wir in unserem Herrn Jesus Christus beobachtet haben. Und Jesus sagte nicht im Garten Gethsemane, oh Herr, ich freue mich auf das gemütliche Kreuz. Nagel mich daran fest. Nein, das war ein Opfer, ein Sühneopfer, das der Herr Jesus Christus für dich und mich brachte, damit wir Leben haben können. Diese Gesinnung brauchen wir auch in unserem Dienst. Und dazu sind wir berufen. Wir sind nicht für ein Ticket in den Himmel berufen. Oh, ich habe mein Ticket noch. Oh, ich habe alles andere im Leben. Ich brauche nur noch ein Christ sein. Dann habe ich alles. Huhuhu. Nein. Die Berufung zur Nachfolge ist kein Spaziergang. Und wir haben das in unserem Herrn Jesus Christus immer wieder beobachten können, wie er sich gegeben hat. Wie er mit törichten und unverständigen Menschen zu tun hatte. Aber er tat es. Und deshalb haben wir auch zuvor gelesen, damit wir motiviert bleiben, müssen wir zurücksehen auf unseren Herrn Jesus Christus. Auf das kostbare Evangelium, auf das Wort des Lebens. Daran müssen wir festhalten, darauf achten, was Jesus getan hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der hat die bekümmerten, ermatteten Hebräer gesehen, die Christen dort, und die waren müde geworden. Und er sagt, achtet doch auf Jesus, achtet mal auf ihn. Wenn ihr das seht, was er für euch gelitten hat, dann wird euer Leiden, eure Schwierigkeiten in ein ganz anderes Licht gerückt. Und es ist die Haltung der Opferbereitschaft, die wir in unserem Herrn Jesus beobachtet haben und immer wieder beobachten müssen. Beim Malen des Herrn zwingen wir uns dazu, das zu tun, zu sagen, jetzt denke ich an meinen Herrn Jesus Christus, was er getan hat. Wir sind vergesslich und wir tun gut daran, uns daran zu erinnern. Tut dies zu meinem Gedächtnis, dass wir zurückkehren zu dem Wort des Lebens. Und wir sehen in der Gemeinde der Philipper diese Haltung. Jetzt sehen wir diese Haltung auch in diesem Mann. Der gehörte zu dieser Gemeinde. Das war ein Gemeindeauftrag. Die Gemeinde in Philippi sagte, wir senden jemanden von unseren Leuten. Wir wollen die Not in dem Leben des Apostel Paulus mindern. Wir wollen eine Unterstützung sein bei der Förderung des Evangeliums. Epaphroditus verleugnete sich selbst. Er nahm sein eigenes Kreuz täglich auf. Täglich, täglich sollen wir es aufnehmen. Täglich sterben wir unseren Wünschen. Täglich starb er seinen Wünschen. Es geht nicht um mich. Wahrscheinlich sagte er, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht um meinen Gott. Und um meinem Gott zu gefallen, werde ich jetzt diesen Apostel dienen. Denn er ist ein auserwähltes Werkzeug. So wurde er berufen in Apostelgeschichte 9, um ein Zeugnis vor den Heiden und vor den Königen zu sein. Es war ein besonderes Werkzeug. Und so war er bereit, nicht eine Kette mit einem Kreuz an seinem, das ist auch ganz schön, ich finde es toll, das Symbol, aber das heißt nicht, das Kreuz auf sich zu nehmen, sondern bereit zu sein, seinen eigenen Wünschen zu sterben. Oh, er war sogar bereit, physisch zu sterben. Schaut mal Vers 30. Für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen. Und die Begründung ist, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Und die ganze Gemeinde konnte natürlich nicht nach Rom reisen. Und so sandten sie ihn, diesen Mann. Und er war so treu, dass er sagte, wisst ihr was, es geht gar nicht um mich. Und bei der Gemeinde geht es auch nicht um uns. Ihr Lieben, es geht gar nicht um uns. Das ist nicht mal unsere Gemeinde. Die gehört dem Herrn Jesus Christus. Und dazu war er bereit, sein Leben zu geben. Er war seinem Herrn und Retter Jesus ergeben. Und deshalb auch der Förderung des Evangeliums. Und er ließ sich tatsächlich durch keinen Umstand davon abbringen. Wir wissen nicht, wie seine Aufgaben im Einzelnen aussahen. Aber sogar als er krank wurde, tat er dies in einer besonderen Hingabe. Das tat seiner Hingabe überhaupt keinen Abbruch. Er sagte, ich mach weiter. Und er kam dem Tode nahe, weil er eben sein Leben so gering achtete. Nun, ihr wisst, wie das heute ist, wenn jemand um des Evangeliums willen krank wäre, sagt man, oh, der ist doch dumm, der sollte doch mal einen Heimaturlaub machen oder sollte mal zur Kur fahren und sollte dies machen. Diese Dringlichkeit haben wir heute verloren. Wir denken, wir müssen uns ein bisschen pampern, wir müssen uns ein bisschen, dass wir uns wohlfühlen und alles ist Wohlfühl, Wohlfühl das. Wir kennen diese Hingabe fast nicht mehr. Er ließ sich durch nichts abbringen. Es ist müßig zu spekulieren, woran er erkrankte. Ich weiß, das haben einige getan. Aber die Krankheit stoppte ihn nicht, sondern er kommt für das Werk dem Tod sogar sehr nahe. Es ist nicht gesagt, dass er durch seinen Dienst krank wurde. Er wurde krank und er kam dem Tode sehr nahe, weil er weiter gedient hat. Und das impliziert vielleicht sogar, dass es ihm hätte besser gehen können, wenn er nur mehr auf sich geachtet hätte. Wenn er sich Auszeiten genommen hätte. Aber er wusste, dieser Mann, der braucht Versorgung. Ihm musste geholfen werden. Und wir wissen, dass er sich lieber um andere sorgte, dass er nicht aufhören würde, für andere zu sorgen, bevor er sich um sich selbst sorgen würde. Er sah den anderen immer fair zuerst. Ist nicht genau das, was Paulus auch lehrt zu Beginn des Kapitels? Achtet den anderen höher als euch selbst. Und übrigens, sein Dienst für und an dem Apostel Paulus sah er nicht als eine Trittbrettreise, um bekannt zu werden und anschließend sich als ein geistlich prominenter Star sich feiern zu lassen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft das geschieht. Irgendein bekannter Prediger und Leute schmeicheln sich an die Seite eines großen Predigers an, nur damit sie auch erwähnt werden. Epaphroditus hatte nichts der Art im Sinn. Sein Dienst, ihr Lieben, zeugt vielmehr von einem großen Glauben, der durch Liebe im Hintergrund wirksam wurde. Und weil Epaphroditus so war, befand er sich urplötzlich in der Zerreißprobe. Schaut mal den Text. Er war jetzt in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite blieb die notvolle Situation des Paulus in dessen Gefangenschaft erhalten, aber auf der anderen Seite war die sich um ihn sorgende Gemeinde in Philippi, die jetzt seine Gedanken und sein Mitgefühl erhielten. Er war in einer Zwickmühle. Was sollte er machen? Paulus brauchte ihn und er wollte aber auch gleichzeitig nicht, dass seine Geschwister in Philippi sich Sorgen machten. Weil dem so war, griff Paulus ein. Ist das nicht wunderbar? Der Apostel Paulus selbst griff ein und sandte diesen Mann auf dem Weg zurück. Zurück in seine Gemeinde nach Philippi. Und wisst ihr was? Paulus selbst demonstriert darin seine große Opferbereitschaft. Denn gerade redet er noch davon, dass er Timotheus ja senden möchte, ihn aber noch nicht senden konnte, weil er noch abwarten musste, was mit ihm geschah. Paulus brauchte wirklich treue Männer um sich herum, um seinen einzigartigen Auftrag als sein auserwähltes Werkzeug gerecht zu werden. Aber er schickte diesen Mann, und zwar mit einer der größten Empfehlungen, die es überhaupt gibt, zurück und gab ihm gleichzeitig auch diesen kostbaren Philipperbrief mit auf den Weg. Auf dem Hinweg hat er einen Batzen Geld. Auf dem Rückweg hat er das kostbare Wort Gottes, das er zurückbringt zu diesen Philippern. Und die Empfehlung ist, er fügte hinzu, Vers 29, nehmt ihn, das ist Epaphroditus, nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Was meint Paulus damit? Haltet solche in Ehren. Gerade solche, die ihr Leben ganz aufs Spiel setzen für die Förderung des Evangeliums. Haltet solche in Ehren. Macht ihnen nicht irgendwelche Vorwürfe, wenn sie krank werden in ihrem Leben. Die Philipper sollten sich bestätigt wissen. Sie sollten sich freuen. Wisst ihr was? Denn sie hatten den richtigen Mann nach Rom geschickt, der einen hervorragenden Dienst geleistet hatte. Sie hatten sich in der Wahl ihres Gesandten nicht vergriffen. Woher wussten Sie das? Paulus bestätigt das. Paulus ist so dankbar für diesen Mann. Und die Freude sollte jetzt auf Seiten der Philipper sein, denn die hatten diesen kostbaren Mann gesund zurück. Könnt ihr euch vorstellen? Wer in Rom effektiv ist, der ist auch in Philippi effektiv. Und wir wissen nicht, was mit ihm später noch alles geschah. Ist auch unwichtig. Wir wissen, dieser Mann blieb treu. Nicht nur erhielten die Philipper jetzt ihren geliebten Bruder und Diener gesund zurück, sondern sie durften erfahren, dass nebst der Empfangsbestätigung dieser großzügigen Geldsendung Paulus so hoch von Epaphroditus dachte und auch von der Gemeinde und dass Paulus sogar schon plante, selbst eine Reise nach Philippi anzutreten. Hinzu kommen diese wunderbaren Anweisungen an diese Gemeinde. Wie kostbar! Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Gemeinde gefreut hat über diesen Brief? Wie wir uns heute auch freuen, dass wir diese Wahrheiten haben. Wir können so viel davon lernen. Wir können so viel davon gewinnen. Nun, ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass ich unter euch so manchen entdeckt habe mit diesen vorbildlichen Haltungen. Wir wären nicht das, was wir sind, ohne eure Treue. Und ich rede nicht nur von unseren Diakonen, die auch treu sich erwiesen haben, sondern einige von euch, die im Hintergrund einfach treu arbeiten. Euer Name wird hier nicht von der Kanzel groß aufgerufen und gesagt, oh, ihr habt toll gearbeitet heute wieder. Wir sollten das vielleicht tun, aber ihr macht es dennoch weiter in eurer Treue. Und das ermutigt mich sehr. Es sind die Haltung einer Person, deren Glaube bereit ist, auch im Hintergrund durch Liebe wirksam zu werden. Solch eine Person seid ihr. Lasst uns überlegen, wie wir diese Dinge anwenden können in unserem Leben. Nun, da ist die Haltung des Mitmachens. Ich sage dir, sei einfach ein Teamplayer. Verstehe, dass auch Fußball ist ein Mannschaftssport. Wenn der Stürmer immer nur sagt, ich bin der Einzige hier, der spielt, hat er keine Chance, je ein Tor zu schießen, oder? Nein, es ist ein Teamsport. Und so ist auch die Gemeinde ein Leib mit vielen Gliedern und wir brauchen jeden dafür. Es ist egal, ob du ein prominenter Christ wirst und ganz vorne auf der Zeitung erscheinst oder nicht. Sei einfach treu, mach mit. Das Zweite ist die Haltung der Treue. Bleib dran bei dem, was du tust für Jesus Christus, auch wenn Dinge sehr langsam gehen. Manchmal könnte man denken, oh, unsere Gemeinde, die wächst so langsam, jetzt sind wir wieder geschrumpft und oh, wir wollen noch was darstellen. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass ihr eines Tages vor dem Herrn Jesus Christus steht und er euch als treu erfindet. Darauf kommt es an. Das ist der wahre Wert. Christus wird uns nicht fragen, oh, du kommst aus so einer kleinen Gemeinde, aus dem Hinterhof? Oh nein, ich kann dich nicht in meinen Himmel lassen. Was ist das für eine Theologie? Wir müssen als treu erfunden werden. Drittens, die Haltung der Besorgnis. Lass das auch deine Haltung sein. Kümmere dich um das Wohl anderer. Kümmere dich um das Wohl anderer. Auch wenn du denkst, oh, das könnte vielleicht jemand anders machen. Tu es einfach, tu es einfach. Fang an zu handeln. Sag nicht, oh, ja, ich warte erst mal. Nein, nein, fang an. Und lass dir Rückmeldung, kommuniziere klar und lass dir Rückmeldung geben, ob du verstanden wurdest. Arbeite treu und habe ein Anliegen für die anderen. Und die Haltung der Opferbereitschaft. Verleugne dich selbst und gib zur Ehre deines Retters alles, was in deiner Macht steht. Braucht Jesus uns? Nein, er braucht uns nicht. Er wird nicht von Händen, Menschenhänden bedient in seinem Tempel. Er braucht uns gar nicht. Wir haben das Vorrecht für ihn da zu sein, das Vorrecht im Dienst zu stehen. Brauchen tut er uns nicht. Der kann ohne uns sehr gut zurechtkommen. Was für ein Privileg, wenn wir uns ihm hingeben dürfen. Und dabei halte die Ewigkeit im Blickfeld. Schau nicht nur immer zurück auf das Evangelium, weil das Evangelium schaut auch nach vorne zum Richterstuhl Jesu Christi. Eines Tages stehen wir vor ihm. Wir werden nicht verurteilt, weil wir Sünder sind. Das wurde dort am Kreuz verurteilt. Unsere Sünde ist bereits gerichtet. Wir werden aber belohnt. Wir müssen glauben, dass Gott ist und alle, die ihn suchen, dass sie belohnt werden, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Denkt daran. Gebt alles. Und es ist nur logisch, wenn wir alles geben, ihr Lieben, das ist dann nur logisch, unser logischer Gottesdienst ist, wenn wir unser ganzes Leben geben. So sagt Paulus das in Römer 12. Gebt euer Leiber hin. Gebt sie ganz hin als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Denkt darüber nach. Und haltet stets diesen Mann im Gedächtnis zur Ehre Gottes. Amen. Lasst uns beten. Herr, dir sei Anbetung dafür, dass du dich gegeben hast, Herr Jesus Christus. Du bist der Prototyp, du bist das Abbild von allem. Du bist derjenige, der dem allen vorausgeht. Alles orientiert sich an dir. Du bist derjenige, der sich hat senden lassen von seinem Vater. Du hast bereitwillig die Herrlichkeit des Vaters verlassen, bist auf diese Welt gekommen. Du wurdest Mensch in der Gestalt eines Sklaven, wahrer Mensch. Und du warst treu. Du bist der treue Gott. Herr, und du hast dich um uns gekümmert. Du hast um der vor dir liegenden Freude willen die Schande des Kreuzes nicht geachtet. Du hast dich einfach von deiner Schöpfung ans Kreuz nageln lassen, um uns zu retten. Herr, dabei ging es nicht um dein Heil, sondern es ging um die Freude der Errettung, dass du deine Kinder, die du vor Grundlegung der Welt ersehen hast, retten wolltest. Danke für deine Opferbereitschaft, Herr Jesus Christus, am Kreuz. Und so danken wir dir für die Vorbilder in deinem Wort. Allein im Philipperbrief danken wir dir für Paulus, für den Timotheus, der auch genau diese Gesinnung hatte, die du hattest. Genau so wie der Apostel Paulus und jetzt auch der Epaphroditus. Danke für dieses Anschauungsmaterial, für diese Menschen, die du uns gegeben hast, dass wir ihnen nacheifern können, damit wir dir wohlgefällig sind. Anbetung sei dir allein. Amen.